Deutschlandfunk. Systemfragen.
Der Abstand wird eigentlich wieder größer, von Westen zu Osten, wie wir behandelt werden im Osten. Wenn man das auch von Politikern so hört, so als wenn der Westen den Osten immer noch als nicht voll nimmt, als wenn wir noch ein bisschen unterbemittelt sind und geistig zurückgeblieben sind.
Gibt es ein Gefühl des Abgehängtseins, der fehlenden Wertschätzung, des Nicht-Gesehen-Werdens, so wie es dieser Mann aus Schnaudertal in Sachsen-Anhalt formuliert? Und wie hängen solche Gefühle mit rechtspopulistischen Einstellungen zusammen? Dazu gibt es sozialwissenschaftliche Studien, die wir in dieser Folge der Systemfragen vorstellen wollen. Eins vorab, Gefühle, subjektive Wahrnehmungen, die sind für solche politischen Einstellungen offenbar wichtiger als vielleicht gedacht. Ich bin Till Opitz, willkommen. Vor den anstehenden Landtagswahlen wird wieder intensiv diskutiert. Warum wählen so viele Menschen im Osten rechts außen? Was macht die AfD so erfolgreich? Häufig heißt es ja, in strukturschwachen Regionen seien rechte Parteien per se stärker. Also dort, wo die Bevölkerung schrumpft, viele keine Arbeit haben oder die letzte Gaststätte längst zugemacht hat. Doch weniger solch real messbare Faktoren, sondern eher die gefühlte Benachteiligung spielt offenbar eine zentrale Rolle. Zu dem Ergebnis kommen Studien, die sich meine Kollegin Lydia Jacobi angeschaut hat. Grüß dich.
Hallo Till.
Lydia, viele von uns haben vielleicht noch diese Landkarte mit den Ergebnissen der Europawahl vor Augen. Ja, mit den regional jeweils stärksten Parteien. Der Osten komplett blau, AfD dominiert. Im Westen macht dasselbe die Union. Ein paar Großstädte, die sind als grüne Hochburgen erkennbar. Solche regionalen Strukturen und Wahlentscheidungen, die hängen schon zusammen, oder?
Ja, definitiv. Aber der Zusammenhang, der ist nicht so direkt, sondern der funktioniert eigentlich über Umwege. Es ist ja so, dass sich seit einigen Jahren verschiedene Disziplinen intensiver mit der Frage beschäftigen, wie Raum und politische Einstellungen miteinander verknüpft sind. Mhm. Und dabei wird häufig rein auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land geschaut. Die These ist dann oft, auf dem Land vertreten mehr Menschen konservative bis rechte Positionen als in der Stadt. Oder es wird eben noch verknüpft mit der besonderen Geschichte vor Ort, also speziell auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Aber ganz so einfach ist es eben nicht.
Jetzt gibt es eine Studie aus Mainz von der Uni dort von Politikwissenschaftler Kai Arzheimer und seinem Team. Die haben sich dieses Raumpolitikgeflecht nochmal etwas anders angeschaut. Was haben die untersucht?
Die haben geschaut, in welchen Regionen autoritäre, nationalistische und populistische Einstellungen überwiegen und haben erstmal eine Art These formuliert oder vier zentrale Faktoren identifiziert, die dafür wahrscheinlich verantwortlich sind. Das sind ortsspezifische Einstellungen, das meint sowas wie Lokalstolz oder umgedreht den Eindruck, die Region wäre benachteiligt. Mhm. Ortsspezifische Lebensbedingungen, also zum Beispiel Wirtschaftsschwäche oder auch Bevölkerungsschwund. Dann geht es um die soziodemografische Zusammensetzung. Gibt es mehr Männer, mehr Frauen? Welche Bildungsabschlüsse sind vorhanden? Und der vierte Faktor, den das Team identifiziert hat, sind lokale Besonderheiten. Also zum Beispiel die DDR-Geschichte und die Werte und Normen, die daraus hervorgegangen sind.
Und all diese Faktoren, diese vier Bereiche, die du genannt hast, die sollen dann mit beeinflussen, wie sehr Menschen in einer Region rechte Positionen unterstützen?
Das war zumindest die Annahme und die hat das Team dann anhand eines sehr großen Datensatzes für ganz Deutschland untersucht. Das war eine Online-Umfrage mit 25.000 Befragten, die nach Alter, Geschlecht, Bildung und Wohnort gewichtet wurden.
Und was kam dann daraus? Kann man zum Beispiel sagen, schwache Wirtschaft in einer Region gleich mehr rechte Einstellungen?
Nein, und das ist das Interessante, Wirtschaftsschwäche oder Bevölkerungsrückgang haben nur einen sehr leichten Einfluss auf rechte Einstellungen. Mhm. Auch die Ländlichkeit einer Region sorgt nicht allein dafür, dass rechte Positionen zunehmen. Also zum Beispiel, ob ein Ort sehr abgelegen ist oder nicht, das spielt da gar nicht so rein.
Was ist dann der entscheidende Faktor? Also was hat mehr Einfluss darauf?
Die Geschlechterverteilung zum Beispiel oder die Bildung, also die soziodemografische Zusammensetzung einer Region. Es gibt ja zum Beispiel in Ostdeutschland Regionen, wo sehr viele Frauen abgewandert sind. Theresa Bernemann ist die Co-Autorin der Mainzer Studie.
Zum einen ist es so, dass die Menschen, die quasi bleiben, Männer, das sind dann aber auch oft nicht nur Männer, sondern eben auch eher Menschen mit geringerer Bildung, das sind Menschen, die per se eine größere Wahrscheinlichkeit haben, rechtspopulistisch zu wählen, aber auch zum Beispiel auch um Krisengefühle zu haben.
Ja, und diesen Einfluss der Soziodemografie, den haben ja auch schon andere Studien gezeigt. Also da ging es auch darum, wenn junge Generationen fehlen etwa.
Jetzt geht es ja in dieser Mainzer Studie eben nicht nur um Fakten, sondern eben auch um Gefühle, ein Gefühl des Abgehängtseins, letztlich doch um etwas Hochsubjektives.
Exakt, also dort, wo der Eindruck überwiegt, die eigene Region sei benachteiligt oder vergessen, da sind rechte Gedanken stark verbreitet, so diese 2023er Studie aus Mainz. Mhm. Und genau dieses Gefühl der regionalen Benachteiligung ist in Teilen Ostdeutschlands überdurchschnittlich vorhanden, aber auch in manchen des Westens, sei hier gesagt. Und auch der Deutschlandmonitor Anfang dieses Jahres hat ja gezeigt, dass diejenigen, die ihre Region als abgehängt wahrnehmen, überdurchschnittlich unzufrieden mit der Demokratie sind und eben auch häufiger populistische Thesen unterstützen. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema der Sendung. Das gefühlte Abgehängtsein, das nicht gesehen werden, hat einen starken Einfluss darauf, ob man rechts denkt bzw. wählt.
Und was das genau heißt, auch für Politik, für Gesellschaft, für Fördergelder in strukturschwachen Regionen, darüber sprechen wir in 5 Minuten ausführlicher. Vorher ab in den Alltag. Deutschlandfunk-Reporter Maximilian Brose war im Süden seiner Heimat Sachsen-Anhalt unterwegs, in Zeitz und Schnaudertal. In der Region hat die AfD bei der Kommunalwahl im Juni bis zu 45% der Stimmen geholt. Unser Reporter wollte wissen, wie fühlen sich die Menschen dort, wie läuft das Leben?
Ein Mann schlendert aus einer Eisdiele. Er ist einer der wenigen, die am Mittwochnachmittag das Glockenspiel auf dem Platz vor dem Rathaus in Zeitz hören. So leer sei es in Zeitz oft.
Schlimm, schlimm. Tod ist hier. Also abends ist ja fast gar nicht hier los. Ne? Selbst mit einer Gaststätte wird es schwierig. Ne?
Der Mann ist in Zeitz geboren und aufgewachsen. Seine Heimat hatte kurz vor der Wende noch fast 50.000 Einwohner. Heute sind es rund 28.000. Was er sich wünscht?
Dass man vielleicht mal ein bisschen was hierher kommt, ne? Wo man mal wirklich mal hingehen kann oder so.
Immerhin, Kino und Theater gibt es. Aber Läden sind in der Zeitzer Innenstadt rar geworden. Geführter Mittelpunkt ist ein neuer Supermarkt samt Bäcker mit einigen Sitzplätzen in der Sonne hin zum Parkplatz. Eine Frau mit bunten Ohrringen packt gerade ihre Einkäufe ein. Sie arbeitet in der Pflege.
Es gibt genug Pflegedienste, ja. Aber es fehlen trotzdem überall Mitarbeiter, dass wir sogar manchmal Pflegen ablehnen müssen und die Leute zusehen müssen, wie sie versorgt werden.
Eigentlich könne sie schon in Rente gehen, arbeitet aber trotzdem weiter, um über die Runden zu kommen. Aber auch, weil sie es liebe zu helfen. Auf die Frage, was sie sich von der Politik für Zeitz wünscht, sagt sie:
Wenn hier so viel, die hier nicht hergehören, sagen wir jetzt mal so, hier sich hier wohlfühlen und wir arbeiten und wenn man sieht, was die alles ermöglicht bekommen, das finden wir alle nicht in Ordnung. Man muss ja auch vorsichtig sein, man hat ja Angst, wenn man auch mal so schaut und so, da guckt man gar nicht hin. Oder wenn man Kinder hat, die kann man gar nicht mal so alleine lassen.
Konkrete Gewalt habe sie noch nicht erlebt. Auch ihrem Umfeld sei noch nichts passiert. Aber man höre viel, sagt sie. Unterwegs im Van von Hans-Hubert Schulze, Mitglied bei den Freien Bürgern Schnaudertal. Er trägt einen dunklen Schnurrbart. Seit knapp 30 Jahren ist er Bürgermeister in Schnaudertal. Eine ländliche Gemeinde südlich von Zeitz. Dörfer mit großen Häusern und Bauernhöfen wechseln sich ab. Die Gärten blühen prächtig, die Häuser sind gut in Schuss. In Schnaudertal hat die AfD bei der Kommunalwahl im Juni fast die Hälfte der abgegebenen Stimmen bekommen. Gründe dafür gäbe es viele, sagt Schulze, der nach einer Kehlkopf-OP eine Sprechhilfe braucht.
Ein Grundgedanke ist, dass sich unsere Bürger von der Politik, vom Land, aber ganz speziell vom Bund verarscht fühlen. Sie fühlen sich nicht mehr vertreten, sie sehen nicht mehr die Verbundenheit.
Waffenlieferungen an die Ukraine, Atomausstieg, aber auch ungeklärte Fragen zur Energiewende. All das führe zu Unverständnis bei den Bürgern. Nach dem Ende der DDR wäre die Stimmung zunächst hoffnungsvoller gewesen, sagt er.
Es ging steil bergauf. Und ab ca. 2000 hat alles stagniert. Und jetzt in den letzten, ich sag mal, 10, 15, 20 Jahren ging es aber wieder bergab.
Geld fehle den Kommunen. Etwa um Feuerwehrhäuser zu renovieren oder um Vereine zu unterstützen, sagt Schulze. Ihn ärgert, dass Schnaudertal und andere Orte zu einer größeren Verbandsgemeinde fusioniert sind. Das war 2010 durch eine der Gebietsreformen in Sachsen-Anhalt. Laut Bürgermeister Schulze müssen die Bürger dadurch viele Kilometer mehr fahren, um zum Beispiel einen Pass zu beantragen. Auf einem Hügel liegt der Ort Bröckau. Hier leben knapp 200 Einwohner. Eine Frau, Ende 30, spielt im Garten mit ihren Kindern hinter einer hohen Hecke. Auch sie hält wenig davon, dass ihr Ort nun zu einer größeren Gemeinde gehört.
Also wir sind ja Treusichzeitzer Forst, ne? Und das ist ja quasi der Hauptort und da wird viel Geld reingesteckt. Aber wie gesagt, danach hört es auf. Was hier unten passiert, interessiert keinen.
Sie ist in dem Dorf geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern wohnen in der Nachbarschaft. Genau das schätze sie hier. Die Nähe zur Familie, die Ruhe und die Gemeinschaft im Ort.
Wir haben jetzt einen Verein gegründet und der macht jetzt halt viel im Dorf. Der macht so Subotnik zweimal im Jahr.
Gemeint ist ehrenamtliche Arbeit für den Ort. Subotnik hieß der freiwillige Arbeitseinsatz in der DDR. Vor der Dorfkirche hängt ein Plakat. Es kündigt ein Dorffest an mit Disco und Kinderschminken. Am gleichen Nachmittag kommen AfD-Bundes- und Landtagsabgeordnete in den Nachbarort zu einem Bürgerdialog. Auch das starke Ergebnis der Partei verbinde, sagt die Frau.
Da sind sich eigentlich alle einig. Ja, also es schweißt zusammen, die Meinung.
Ein Mann sagt mir, Migranten seien, Zitat, Sozialschmarotzer und Kriminelle. Ein anderer spricht Zugewanderten das Menschsein ab. Solche rechten bis rechtsextremen Ansichten und Narrative hört man auch im Schnaudertal und in Zeitz. Aber genauso, dass es an vielem fehlt. An Ärzten, Kneipen und Spielplätzen. Zurück in Zeitz. Ein Mann, Anfang 20, sitzt auf einer Bank. Er erzählt, wie es war, hier aufzuwachsen.
Ja, Kindheit war gut. Da kam mir Zeitz viel, viel besser vor. So, da konnte man viel machen, aber dann in der Teenagerzeit hat man sich das alles mit Drogen schöner gemacht, diese Stadt. So, dass man Spaß hat, obwohl man an einer Bank zum Beispiel keinen Spaß haben kann.
Er chattet gerade mit einem Freund per Video. Dass die AfD in ihrer Region so stark ist, besorge die beiden. Gerade machen sie ihre Ausbildung in Zeitz fertig.
Aber wenn die zu Ende ist, werde ich auf jeden Fall auch gehen. Ich würde es meinen Kindern dann später nicht antun wollen, hier in Zeitz groß zu werden.
Wie ist bei dir? Ja, genau so. Also in Richtung hier Leipzig erstmal so. Ja, genau.
Also, einiges an Frust, Enttäuschung und Sorgen haben wir eben in der Reportage gehört. Auf vielen Seiten, auch viele rechte Einstellungen. Und wir versuchen das jetzt mal mit der Forschung zusammenzubringen. Rechtspopulistische Einstellungen, die überwiegen nach Studien der Uni Mainz gerade dort, wo besonders viele Menschen das Gefühl haben, ihre Region sei benachteiligt. Und gerade nicht unbedingt dort, wo das durch Zahlen belegbar so ist. Lydia Jacobi aus dem Systemfragenteam. Heißt das, dass wir jetzt in gewisser Weise im Postfaktischen angekommen sind? Ja, die subjektive, gefühlte Lage zum Beispiel wirtschaftlich entscheidender ist als die real messbare Wirtschaftskraft?
Ja und nein. Also dieses Gefühl des Abgehängtseins, das beruht schon auf realen Erfahrungen vor Ort. Zum Beispiel der Arbeitslosigkeit, wenn die hoch ist. So Kai Arzheimer in einer internationalen Studie, die dieses Jahr rauskam. Oder auch wenn es vor Ort viele Migrantinnen und Migranten gibt, dann hat das bei manchen auch Einfluss auf die Wahrnehmung. Also gefühlte Lage und faktische Lage, die interagieren sozusagen, die sind aber nicht deckungsgleich, sagt auch Theresa Bernemann.
Wir hatten auch gedacht, dass die objektiv messbaren Zustände in einer Region dann dazu führen, dass mehr Leute Krisengefühle haben oder dass die Krisengefühle allgemein bei einer Person dann stärker ausgeprägt sind. Und es ist nicht so, dass sich das überhaupt nicht zeigen würde, aber die Effekte sind ziemlich klein und können eben nicht so wahnsinnig gut erklären, warum eine Person Krisengefühle hat oder auch nicht hat. Es spielt sich viel mehr auf einer subjektiven Ebene ab, die wir natürlich dann auch quantitativ nicht so gut messen können.
Ja, so ähnlich ging das ja auch aus dem Anfang Juli erschienenen Gleichwertigkeitsbericht der Bundesregierung hervor. Da haben die Forschenden auch festgestellt, dass subjektive Wahrnehmung und objektiv Messbares manchmal auseinanderklaffen.
Okay, aber lass uns doch nochmal schauen, gibt es Anzeichen, was konkret Faktoren sind, die beeinflussen, ob ich dann meine Gegend positiver, negativer, zum Beispiel abgehängter wahrnehme?
Das hängt zum Beispiel mit dem Bildungsgrad zusammen. Die Bildung ist gewissermaßen dazwischen geschaltet. Das heißt, Menschen mit höherer Bildung sind weniger anfällig dafür, ihr Lebensumfeld negativ zu bewerten. So hat es die jüngere Studie von Kai Arzheimer ergeben. Menschen mit geringerer Bildung dagegen bewerten die Lage mit höherer Wahrscheinlichkeit negativer. Und dazu kommt dann, das ist interessant, dass offenbar individuelle Themen reinspielen, ein Gefühl von Einsamkeit zum Beispiel. Fühlst du dich einsam, nimmst du dein Lebensumfeld negativer wahr. Das hat eine Studie aus Großbritannien vom King's College London ergeben. Und auch das einsame, pessimistische an die Zukunft schauen, so steht es in der aktuellen Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das kann also vielleicht ein Hinweis darauf sein, wie individuelle Gefühle dann auch politische Standpunkte beeinflussen.
Vielleicht ist es ja dann auch so, dass bildungsfernere Leute einfach auch nicht die Ressourcen haben, sich bei Einsamkeit, bei Depressionen Hilfe und Unterstützung zu holen, tendieren dann zu einer
eher negativen Weltsicht? Oder ist das jetzt eine steile These zu weit hergeholt?
Nee, das ist schon denkbar, aber ich kann das jetzt nicht valide sagen. Belegt es in der Mitte-Studie nur, dass Einsame tatsächlich etwas häufiger populistische und rechtsextreme Positionen vertreten. Mhm. Aber ein Kausalzusammenhang ist da bisher nicht belegt.
Also sehr komplexe Sache. Wir können aber festhalten, es gibt sehr viele Wechselwirkungen verschiedenster Faktoren.
Ja, definitiv. Und die Forscherinnen und Forscher sagen auch selbst, dass man sich das Zusammenspiel aus individuellen Gefühlen, örtlichen Gegebenheiten, politischen Einstellungen erst noch genauer anschauen muss. Auch die Frage, ob zum Beispiel eine Art rechte Kultur vor Ort bestimmte Einstellungen begünstigt. Also da wird die nächsten Jahre sicher noch einiges sozialwissenschaftlich passieren.
Mhm. Aber Fazit ist, wir können schon heute festhalten, dass subjektive Gefühle, die gefühlte Lebenslage sozusagen, politische Einstellungen mit beeinflussen.
Genau. Und offenbar sogar in beide Richtungen. Das zeigt eine neue Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Das Team hat in einer mehrjährigen repräsentativen Untersuchung festgestellt, dass Menschen, die die AfD unterstützen, unglücklicher sind als Unterstützer anderer Parteien. Und dieser Zusammenhang ist besonders stark ausgeprägt für neue Anhänger der AfD. Wer sich dann von der Partei wieder abwendet, der fühlt sich wieder besser.
Also abwenden von der AfD macht glücklicher, das klingt nach einer sehr gewagten These, würde ich sagen.
Ja, aber das ist wohl tatsächlich kausal. Deswegen denkt das Autorenteam, dass es mit der negativen Rhetorik der Rechten zusammenhängt. Also diesem alles ist schlimm unter der Ampel, das hat offenbar Einfluss aufs Wohlbefinden.
In gewisser Weise nachvollziehbar. Lass uns mal schauen, was das alles für Politik und Gesellschaft heißt. Demos gegen rechts, Fördergelder für Straßen, für innovative Wirtschaftszweige, politische Bildung. Das sind ja so Sachen, mit denen man versucht gegenzusteuern. Sind das dann überhaupt hilfreiche Maßnahmen?
Na, das beantworten die Forschenden nicht ganz so konkret. Aber Steffen Huck vom WZB leitet aus der Studie schon Handlungsbedarf ab.
Dass man sich sozusagen diese persönliche Nähe anschauen muss. Aber es folgt aus unserer Sicht eben auch daraus, dass es keine gute Idee ist, wenn die etablierten Parteien auf die Themen der AfD aufspringen, sondern es braucht einfach alternative, positive Gegenentwürfe, die man den negativ besetzten Themen der AfD entgegensetzen muss.
Also ich übersetze das mal, zeigen, was gut läuft, welche Firmen im Osten erfolgreich sind oder dass die Kita-Betreuung vergleichsweise gut funktioniert, mit Ideen und Lösungsvorschlägen statt mit Angstszenarien Politik machen, aber eben auch, dass Schnaudertal, Pirna oder Sonneberg in den Medien vorkommen, wenn es gerade nicht um die AfD geht.
Mhm. Da haben wir dann auch einen Anteil sozusagen. Mhm. Es reicht dann aber auch nicht strukturschwachen Regionen jetzt nur Geld zu geben, sie finanziell zu unterstützen.
Genau, das ist zumindest das Ergebnis von Kai Arzheimer und Theresa Bernemann, ihr Fazit. Denn das ist das Paradoxe. Dort, wo relativ viel Geld hingepumpt wird, sind teilweise trotzdem die Gefühle regionaler Benachteiligung groß. Theresa Bernemann nochmal.
Wenn es jetzt genau um das Gefühl des Abgehängtseins geht, um die Frust und Unzufriedenheit, dann glaube ich, es ist auch wichtig, dass man das Gefühl vermittelt bekommt, dass man als gleichberechtigter Teil der Bevölkerung angesehen wird. Der Boomer der Nation oder sowas wie Dunkeldeutschland oder sowas. Ich glaube, das kann sehr viel mit Menschen machen.
Es geht also darum, bestimmte Regionen auch mal anders zu betrachten, sie nicht immer wieder als abgehängt zu beschreiben und sie in der Öffentlichkeit sichtbarer zu machen.
Das muss ja auch vielleicht nicht nur ein Thema sein für Politik, für Forschung. Tourismus ist auch vielleicht eine Form von Austausch, in Kontakt kommen. Vielleicht auch mal mit Menschen ins Gespräch kommen. Ich muss sagen, ist jetzt ein bisschen persönlich, aber das Learning meiner letzten Jahre war, es ist wirklich schön. Also südlicher Thüringer Wald, mega schön. Ostsachsen, der Hammer, Paddeln auf der Müritz, empfehlenswert. Also vielleicht ist es auch einfach mal gut, mehr in Austausch zu gehen, Ost und West sozusagen. Hast du auch noch Empfehlungen, wo du denkst, da ist vielleicht mal hinfahren, zum Beispiel eine schöne Idee?
Ja, da muss ich auch gar nicht so weit wegschauen von Leipzig aus. Ich mag zum Beispiel sehr die Dahlener Heide in Nordsachsen oder das Saaletal. Also das sind wirklich wunderschöne Ecken. Da kann man auch manche Bilder korrigieren, die man vielleicht im Kopf hat.
Danke, Lydia. Und ja, vielleicht geht's darum, mal mehr in den Austausch zu kommen, sich selbst ein Bild zu machen. Von West nach Ost, von Ost nach West sehen und gesehen werden sozusagen. Wobei das natürlich nicht alles löst. Das ist nur ein kleiner Schritt. Wir jedenfalls sagen danke fürs Hören dieser Deutschlandfunk-Systemfragen. Jetzt auch in der Ferienzeit. Gerne den Systemfragen-Podcast abonnieren, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. Tschüss, sagt das Team hinter dieser Folge. Lydia Jacobi, Maximilian Brose und ich bin Till Opitz.